Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Guten Morgen allen, die wir hier zusammen sein dürfen, unsere Gäste und Freunde, allen, die zu Hause zuschauen können, am PC oder am Telefon vielleicht sitzen oder auch im kleinen Saal. Ein herzliches Willkommen und Guten Morgen. Wir haben gerade gesungen, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und das schwingt auch so ein bisschen mit bei den Gedanken, die ich hatte zu diesem ersten Adventsgottesdienst, den wir heute haben. Wir hatten ja gesagt, Advent ist eine Zeit des Ankunfts, des Wartens, des Erwartens. Und ich denke, wir tun gut dran, dass wir einmal im Jahr wenigstens daran denken, uns erinnern an das Kommen des Gottessohnes als hilfloses Baby. In einer Welt, die rau ist, die ihn eigentlich nicht wollte, dass für ihn eine Krippe übrig war in dem Stall am Rand der Welt, dass er als erwachsener Mann durch die Welt ging dort, geheilt hat, geholfen hat und am Ende für uns als Opfer für uns ans Kreuz genagelt wurde, in den grausamen Tod gestorben ist. Aber er ist auferstanden und er lebt, hat sich seinen Jüngern gezeigt und den Frauen dort am Grab. Und es gab ein Treffen mit dem Auferstandenen. Das kann man nachlesen, in Galiläa war das, in der Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 11 steht das drin. Und dort steht, Jesus wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das wurde denen gesagt, die dort auf dem Berg sich getroffen hatten mit dem Auferstandenen. Was guckt ihr nach dem Himmel? Er wird genauso kommen, wie ihr ihn habt hinfahren sehen. Und in der Offenbarung steht, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Und damit knüpfen wir eigentlich heute an die Predigt vom Rolf an, am letzten Sonntag, wo er gesagt hatte, wo das Thema war, lohnt sich das? Lohnt sich das eigentlich? Ja, was ist in der Zwischenzeit zu tun, bis unser Herr wiederkommt? Tino hat es schon angedeutet, das ist nicht nur, dass wir uns immer daran erinnern, dass das kleine Kind in der Krippe liegt und die Hirten da sind und Maria und Josef und ja, das ist alles so schön kuschelig. Es gab eine raue Zeit auch und es gab eine Zeit des Abschieds, aber eben auch eine Zeit, dass unser auferstandener Herr wiederkommt, auf die Erde zurückkommt. Und das war so der Gedanke, den ich hatte, was ist denn da jetzt zu tun für uns? Und der Herr Jesus hat es seinen Jüngern erklärt, ich will jetzt nicht jeden Vers lesen, aber in Matthäus 25 steht die Geschichte, um die es uns heute ein bisschen gehen soll. Matthäus 25, Vers 14 bis 30 steht das. Und im ersten Abschnitt, ich will uns zwei Verse lesen, Matthäus 25, Vers 14, da heißt es, es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, den anderen gab er 2 Talente und dem anderen 1. Und was mir wichtig war, jedem nach seinen eigenen Fähigkeiten. Und er reiste außer Landes. Soweit erstmal 2 Verslein aus der ganzen Geschichte, die wir vielleicht, denke ich, weitgehend auch kennen. Der Mensch, der außer Landes reiste, vertraut seinen Dienern sein Vermögen ab vor seiner Abreise. Es ist sein Vermögen und da gibt es seinen Dienern. Übergibt ihm seine Habe, steht da Vers 14. Und es ist ein großes Vertrauen in meinen Augen, sein Vermögen, wie auch das ausgesehen haben mag. Es geht hier sicher auch um eine Menge Finanzen. Zu geben, er vertraut darauf, dass sie in seiner Abwesenheit in seinem Sinne wirtschaften. Es also verwalten und etwas damit machen oder daraus machen. Dieser wirtschaftliche Grundstock wird hier bezeichnet mit Talenten. Und der eine kriegt mehr und der andere weniger. Warum eigentlich diese Ungleichheit? Und das hat mir sehr gefallen, dass das im Vers 15 deutlich wird. Es wird von keinem zu viel verlangt. Es kriegt jeder diese Menge an Finanzen oder Grundstock oder was er machen soll damit, wozu er fähig ist. Es wird keinem zu viel aufgelastet. So, nun hatte jeder etwas bekommen und anschließend reist jetzt der Besitzer ist außer Landes. Wie lange? Das weiß niemand. Und das heißt, im Vergleichstext im Lukas 19 handelt damit, bis ich komme. Es gibt eine Zeitspanne. Ich komme wieder und bis dahin macht was draus. Der zweite Abschnitt, Vers 16 bis 18 lese ich uns. Zugleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann 5 Talente hinzu. So auch der, der die 2 empfangen hatte, auch der gewann 2 hinzu. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde, vergräbt das Talent, wie auch immer das ausgesehen haben mag, und verbarg das Geld seines Herrn. Also hier wird deutlich von Geld gesprochen. Geldbeutel, Gold, weiß nicht. Wir sehen also, wie die Diener das machen, was ihr Herr von ihnen verlangt. Wie sie mit den übergebenen Talenten ihres Herrn umgehen, die 2. Und der dritte, der vergräbt das Geld in der Erde. Macht ein Loch, Beutel rein, zugedeckt, kann nichts passieren, keiner weiß genau, wo es liegt. Aber ich weiß es. Und das war's dann. Jetzt ist die Frage, was können wir jetzt aus der Geschichte lernen? Was können wir auf unser Leben übertragen? Habe ich mir überlegt. Der Herr Jesus hat ja auch Knechte und Diener, Mägde, von mir aus ist zurzeit nicht ganz so unser Sprachgebrauch. Aber dann ist schon die Frage, verstehen wir uns eigentlich persönlich, jeder Einzelne als Diener, Knecht oder Magd für unseren Herrn? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Verstehen wir uns so? Ja oder nein? Wenn ja, dann ist es ja die Eigenschaft eines Knechtes, Aufträge seines Herrn zu bekommen und zur Ausführung zu bringen. Entsprechend zu handeln und zu dienen. Dann ist noch wichtig, dass die Talente Eigentum des Herrn bleiben. Und ich denke, dass in diesem Gleichnis unser Herr Jesus auch nicht nur Geld meint, denke ich, sondern sicherlich auch Gaben und Fähigkeiten, die er dem einen oder anderen übergibt. Es gibt Leute bis heute auch unter uns, die haben eine besondere Gabe, eine große musikalische Gabe, Begabung, haben wir heute früh gehört. Unser Musikteam macht das so schön. Sie können Musik machen, das kann ich so nicht. Das ist eine besondere Begabung, die hat Gott geschenkt. Oder andere haben ein ausgeprägtes Organisationstalent. Auch nicht meins. Manche kennen das gut. Die können Dinge durchorganisieren, dass das nur so läuft. Das ist eine Gabe Gottes. Oder gutes Redetalent, pädagogische Begabung für Kindererziehung, Kindermitarbeit, an den Kindern zu arbeiten zum Beispiel. Auch eine Gabe Gottes. Ein Talent. Gibt Menschen, die haben eine beeindruckende Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Sie helfen anderen gerne, erkennen gut, wo einer Hilfe benötigt, fragen nach, sind da. Oder andere haben eine erstaunliche Auffassungsgabe. Die können sich ganz schnell ganz viel merken. Gut in der Schule. Ja, da kann man noch fortsetzen. Da gibt es noch so viele schöne Gaben. Und ich dachte so für mich, wenn nun jeder mal nachdenkt über sich ganz persönlich, ich weiß, es ist nicht so unser Ding, uns dann zu loben, ja, was kann ich denn gut? Aber lasst uns doch mal nachdenken, welches ist denn unsere Gabe? Was kannst du besonders gut? Wo sind deine Fähigkeiten, deine Talente? Und dass wir entsprechend unserer Gabe unserem Herrn dienen. Denn das macht dann auch Freude. Es ist nicht so schön, wenn man an einer Stelle dient, weil es ja gemacht werden muss. Es nützt ja alles nichts. Aber ich habe die Gabe nicht dazu. Und deswegen ist das schade. Es wäre schön, wenn wir jeder Einzelne finden können, das wäre so das mein Ding, das hat mir Gott geschenkt, das liegt mir gut. Wie kann ich das einbringen in seinem Sinne und wie auch hier die Leute in seinem Sinne etwas draus machen. Und wichtig war mir immer wieder in unserem Text, dass unser Herr unsere Grenzen kennt. Er kennt die Fähigkeiten jedes Einzelnen, er kennt uns genau und er weiß auch, dass er uns nicht überlastet und deswegen nicht über unsere Grenzen hinaus belastet. Er gibt jedem Einzelnen genau das, was er verwerten kann. Ja, der eine hat hier in dem Bild 5 solche Tüten gekriegt und der andere nur 3. Da kann auch sein, dass du neidisch guckst, wieso hat er denn so viel? Ich hätte ich auch gerne. Aber du weißt nicht, dass du eigentlich überlastet wärst dabei. Und damit kommen wir zum letzten und zum größten Abschnitt. Die Verse 19 bis 30, eben in den Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Und jetzt sind wir bei der Abrechnung. Hab ich so gedacht. Advent, ist das auch Abrechnung? Wiederkommen des Herrn, dem alles gehört, der fragt. Wir sind jetzt bei der Abrechnung. Der Auftrag hat gelautet, handelt, bis ich komme, damit mit dem, was ich euch gegeben hat. Der Herr kommt wieder. Das ist eine Adventsbotschaft. Die sollten wir auch nicht vergessen, auch in unserer Zeit, wo es eher mehr um das schöne, kuschelige, gemütliche ist. Es kommt der Herr, und zwar der, der Himmel und Erde gemacht hat, kommt zurück, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der sich den Jüngern gezeigt hat, der mit ihnen gesprochen, gegessen hat, sie gestärkt und ermutigt. Der kommt wieder. Das dauert lange, bis er wiederkommt. Steht hier im Text. Das ist lange, er reist außer Landes in eine längere Zeit. Aber er kommt. Er kommt wirklich. Und in dem gleichen Vers steht drin, dass er einen Rechenschaftsbericht abverlangt. Jetzt kommst du mal her und erzählst mir mal, was du gemacht hast mit meinem dir anvertrauten Gut. So, und die beiden erstgenannten Knechte bekommen für ihre Arbeit einen Titel oder werden genannt guter und treuer Knecht. Und als Lohn ihrer Treue heißt es, ich werde euch über vieles setzen und geht ein zum Freudenfest eures Herrn. Das ist der Vers 21 und 23. Obwohl die beiden Knechte unterschiedlich viel bekommen haben von dem Herrn, der ihnen das gegeben hat vor seiner Abreise, bekommen die beiden bei seiner Rückreise und bei seiner Abrechnung mit ihnen genau den gleichen Lohn. Oh, genau den gleichen Text. Warum? Weil es nicht um die Menge oder die Größe der Tüten gibt oder der Gaben ging, sondern um ihre Treue. Die beiden ersten Knechte waren gleich treu. Die haben in Treue das getan, was ihr Herr von ihnen verlangt hat. Mit dem, was sie hatten. Und Gott beurteilt seine Knechte nicht nach den Talenten, denn die haben sie sowieso erhalten. Sind ja nicht ihre. Aber er bewertet den Umgang damit, ihre Treue, und schaut nach dem Ertrag. Was ist rausgekommen? Und nach ihrer Belohnung bleiben die beiden immer noch seine Diener. Und er hat sogar größere Aufgaben für sie, denn Jesus Christus kennt kein müßiges Leben in seinem Reich nachher. Wir werden Aufgaben bekommen und die Seinen sollen an seiner Herrschaft aktiv teilnehmen. Jesus stellt seinen Jüngern vor, dass jeder Dienst für ihn in Treue getan für ihn belohnt wird. Also unsere Frage vom letzten Sonntag, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich. Und ab Vers 24 lesen wir nun von der Abrechnung mit dem einen Knecht, der das eine Talent empfangen hat und es vergraben hat. So, und zu ihm wird ein sehr ernstes Wort gesprochen. Du böser und fauler Knecht. Möchtest du das über dein Leben hören? Ich nicht. Das klingt ja wirklich heftig. Du böser und fauler Knecht. Und er war in gleicher Weise Knecht wie auch die anderen beiden. Er akzeptiert auch, dass das Talent, was er hat oder in der Hand bekommen hat, das akzeptiert er, dass es das Eigentum seines Herrn ist. Vers 25. Er unterschlägt also nichts, er bewahrt es sicher auf. Oh, das war's auch schon. Mehr hat er nicht gemacht. Und wir wollen uns deshalb mal kurz, denke ich, noch mit diesem Nichtstun beschäftigen. Da habe ich das erste genannt, die Gefahr des Nichtstun, des Nichtstuns. Was an diesen Mann veranlasst, den Herrn, ihn böse und faul zu nennen? Denn der Mann war kein Dieb. Der hatte das Talent, das in seinem Besitz war, nicht gestohlen. Es war ihm anvertraut worden. Er hat es auf ehrliche Weise erhalten. Das, was er bekommen hat, das war nicht gestohlen. Also stehlen war nicht der Grund, dass sein Herr sagen musste, böse und faul bist du. Dann war er auch kein Verschwender. Er hat es nicht genommen, er hat es verprasst und alle gemacht, wie vielleicht der verlorene Sohn im Lukas 15. Und er war auch kein Lügner. Er hätte, denke ich, bestimmt sich eine Ausrede ausdenken, ein Alibi, irgendwas rumeiern, wie wir so sagen heute. Ja, es hat keine Gelegenheit gegeben und ich weiß auch nicht, irgendwie ging das nicht. So, also Lügen war auch nicht der Grund, dass er böse und faul genannt wird. Und da frage ich mich, woran liegt es denn dann? So eine Antwort, so etwas zu hören. Aber die Antwort wird eigentlich im biblischen Bericht eindeutig gegeben. Er hat das Talent in der Erde vergraben, hat es dort gelassen und sich geweigert, es einzusetzen. Und deswegen wird der Mann ganz einfach als böse bezeichnet, weil er nichts tat. Habe ich mich gefragt, das ist schon eine eigenartige, seltsame Art von böse zu sein. Nichts tun. Das Vergraben mache ich nicht. Untätigkeit ist demzufolge im Augen unseres Herrn böse. Und ich denke, wir können hier die Worte vom Apostel Jakobus einfügen. Jakobus, da steht das in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also so schnell ist es Sünde. Wenn du weißt, eigentlich könnte ich das oder jenes Gutes machen, aber soll ein anderer machen, dann ist das Sünde. Das ist hart. Ja, das Erste, was also dem Mann unrühmlich anhaftet, ist seine Untätigkeit. Das Nichtstun. Ich habe die zweite Überschrift gemacht, die Kostspieligkeit des Nichtstuns. Das ist im Vers 28 und 29 wird das ersichtlich. Da heißt es, nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Aber von dem, der nicht hat, von dem wird selbst Wasser hat weggenommen werden. Das ist die Kostspieligkeit des Nichtstuns. Es geht hier um eins der grundlegenden Gesetze in unserem Leben. Entweder man gebraucht, was man hat, oder man verliert, was man hat. Das sind ganz einfache Beispiele, die ich da uns nennen kann. Ja, wenn ich da aus meinem Leben denke, ich habe gut Russisch gekonnt, als ich noch in der Schule war. Eine Eins gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Es ging eben. Sechs Fälle mussten wir da wissen und keine Ahnung wie. Ich weiß nichts mehr, fast nichts mehr, weil ich es nie gebraucht habe. Ja, ich habe es gewusst, ich habe es gekonnt, ich habe eine Prüfung machen können, das ging. Aber durch das Nichtstun in der Richtung ist das, was ich hatte, weg. Das ist ganz einfach. Oder wenn wir liebe Leute kennen oder davon gehört haben, die in Krankenhäusern lange liegen und eine ganze Partie Muskeln nicht mehr bewegen können, dann sind die weg. Ja, wenn du was hast und es nicht benutzt, ist es weg. Und es wird mühsam wieder aufgebaut in der Reha. Das sind Gesetze in unserem Leben. Wenn du etwas hast und damit nichts tust, es nicht machst, dann geht das kaputt. Dann geht's nicht mehr. Und ich denke, dass es eben auch nicht nur im körperlichen Bereich ist, wie wir gerade gedacht hatten, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Beziehungen untereinander. Wenn jemand eine Freundschaft hat, die er gerne zerstören möchte oder nimmer so braucht, dann braucht er einfach nichts tun. Du brauchst deinen Freund nicht unbedingt angreifen oder irgendwas Böses sagen. Du brauchst ihn lediglich übersehen, ihm nie zu schreiben, niemals anrufen, ihn nie besuchen, sich nicht um ihn zu kümmern, wie es ihm vielleicht gehen könnte. Und weißt du, was passiert? Die Freundschaft wird sterben, ganz leise, und dann ist sie tot, durch Nichtstun. Oder wenn ein Ehemann das Glück und die Geborgenheit seiner Familie zerstören möchte, dann muss er nicht, wer weiß, was tun. Schlimm sündigen oder sowas. Alles, was er tun muss, ist, dass er seine Frau gar nicht so beachtet. Niemals ein Zeichen der Zuneigung ausspricht. Niemals Danke sagt für das lecker zubereitete Essen oder eine saubere Kleidung im Schrank. Er braucht einfach nichts tun. Nichts sagen. Und dadurch wird der Mann seine Familie zerstören. Und wenn ein Vater seine Kinder oder den Charakter seiner Kinder zerstören will, braucht er auch nichts machen. Sich nicht herausfinden, wenn er sich nicht dafür interessiert, was sie eigentlich machen oder wo sie mit welchen Freunden sie eigentlich zusammen sind. Wenn ihnen das nicht so weiter was bringt, er braucht einfach nur nicht wissen, wo sie ihre Abende verbringen, wenn sie nach Hause kommen. Und wenn er nicht wissen will, was sie so machen und was sie so tun, sie einfach in Ruhe lässt, dann haben wir dasselbe Ergebnis. Da hat der Familienvater den Charakter seiner Kinder und seiner Familie zerstört. Durch Nichtstun. Sich nicht interessieren. Sein Talent, seine Aufgabe nicht wahrnehmen. Wir können es auf den Punkt bringen, denke ich. Dass es einen Menschen in jedem Lebensbereich etwas kostet, nichts zu tun. Und das gilt auch, denke ich, im geistlichen Bereich. Wenn jemand seiner Gemeinde schaden möchte, gehe er einfach nur noch gelegentlich hin. Oder nur, dass der Sitzplatz belegt ist. Mach sie mal da und das ist gut. Setz dich nicht persönlich ein. Bete nicht mit der Gemeinde. Übernimm keine verantwortungsvolle Aufgabe, gib nichts in den Sammelkorb, kümmere dich um gar nichts, tu einfach nichts. So kann man seine Gemeinde schaden, ohne doll was gemacht zu haben, einfach nichts tun. Jesus sagt, nehmt ihm nun das Talent weg. Das ist für einen Menschen, denke ich, sehr kostspielig, nichts zu tun. Eins können wir lernen, denke ich, Jesus legt Wert darauf, dass es deutlich wird, welche Verantwortung mit einem von Gott anvertrauten Talent wir haben. Und es ist aus Gottes Sicht falsch, seine Gaben nicht in seinem Sinn einzusetzen, die wir haben. Ist auch falsch, wenn wir etwas aus Angst nicht tun, weil wir denken, das könnte schief gehen, ich kriege die Worte nicht in die Reihe und dann verspreche ich mich und nee, das lasse ich mal. Auch das ist nicht im Sinne unseres Herrn. Zu denken, ich mache mal lieber nichts, weil ich die Sorge habe, das gelingt sowieso nicht. Gott ist nicht der harte Herr, der uns bestraft, wenn was schief geht, vor dem wir etwa Angst haben müssen. Nein, er ist barmherzig und die Liebe in Person. Das wissen wir eigentlich. Und ich möchte eigentlich jetzt hier jeden ermutigen, seine Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und in den Dienst zu stellen mit Gottes Hilfe. Häufig haben ja Menschen so mit einem Talent so die Tendenz zu sagen, ich kann nicht viel und weiß nicht viel und da lasse ich es gleich sein. Ja, wenn wir die Redegabe eines Apostels hätten, dann könnten wir predigen, da könnten wir Missionsveranstaltungen machen, wie sonst was. Aber wenn Gott uns die Gabe nicht gegeben hat, sind wir auch nicht dafür verantwortlich. Da brauchen wir uns damit nicht plagen. Und wenn wir sagen, ja, wenn wir Tausende von Euros hätten, dann könnten wir eine ganze Missionsgemeinschaft tragen, eine Gesellschaft und was weiß ich noch, einen Fernsehsender unterstützen oder sonst irgendwas. Wenn Gott uns die Fähigkeit nicht gegeben hat und dieses Talent nicht gegeben hat, dann sind wir auch nicht verantwortlich dafür, wenn wir es nicht haben. Dann müssen es halt andere machen. So einfach ist das. Was er von uns erwartet, dass wir in dem Maß, wie es uns auch materiell gut geht, dienen können, aber nicht mehr. Und was Gott uns zu tun aufs Herz legt, mag vielleicht im Vergleich zu anderen klein und gering erscheinen, das kann schon sein. Aber die Wahrheit ist, dass das Reich Gottes immer in der Kraft und in der hingegebenen Bemühung von Männern und Frauen vorangekommen ist. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sicher groß, dass unser Name nie in großen Leuchtbuchstaben im Himmel vielleicht angeschrieben steht. Das kann schon sein. Und wir werden vielleicht für manche kleine Beiträge im Reich Gottes auch nie so einen großen Lohn sehen oder genannt werden. Aber eins können wir sicher sein, wenn wir das eine Talent, was Gott uns geschenkt hat, was er uns anvertraut hat, an unserem Platz, auf unsere eigene Art, in seinen Dienst stellen, wird es so, wie wir es einfach besser nicht können. Da haben wir auch dort nicht verlangt. Dann werden wir eines Tages Jesus sagen hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Vielleicht erkennt heute oder in den nächsten Tagen der eine oder andere von uns sein Talent. Ein Talent, das er aktivieren könnte, das vielleicht die ganze Zeit, ja, tot da gelegen hat, eingegraben irgendwie. Dass die Energie auch nicht da war, es mal auszugraben, nachzusehen. Vielleicht erkennt der eine oder andere sein Talent ganz neu und setzt es neu ein im Dienst für seinen Herrn. Ich will es kurz zusammenfassen, die Gedanken. Erstens, verstehen wir uns als ganz persönlich, jeder Einzelne für sich, als Knecht oder Magd, also als Diener unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Danach richtet sich alles weiter. Erstmal die Frage zu klären, bin ich ein Diener für Jesus? Das ist das Erste. Zweitens, unsere Talente, ich sage auch Fähigkeiten, auch Geld, gehört auch, ist ja hier im Text Geld auch gemeint. Unsere Fähigkeiten und Talente sind nicht unser Eigentum. Sie sind immer Eigentum des Gebers, unseres Herrn. Er gibt, deswegen heißt das Ding auch Gabe. Er hat eine Gabe für dich, für mich, für jeden Einzelnen. Eine Gabe, die es zu entdecken gibt. Sie bleibt aber Eigentum des Herrn. Und er wird Rechenschaft darüber verlangen. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Du hast es dir nicht gesucht, denn ich habe es dir geschenkt. Du kannst gar nicht dafür, dass du lebst. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit deinen Gaben gemacht, die ich dir in dein Leben hineingepflanzt habe? Mögen sie ganz klein sein, aber das ist die Gabe, die kein anderer hat. Hast du sie genutzt? Hast du mit ihr gewirtschaftet? Für mein Reich, wird Jesus fragen. Ein drittes, ein begabter Christ, der am Bau des Reiches Gottes und der Gemeinde vor Ort, wage ich zu sagen, untätig ist und auch bleibt, ist dem Herrn ein unnützer und böser Knecht. Und seine Zukunftsaussichten sind nicht rosig. Das sagt das Wort sehr ernst. Und vielleicht ein viertes noch. Wir sollten hellwach sein, gerade in unserer Zeit, die Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Unsere Gaben, unsere Zeit für unseren Herrn so einzusetzen, dass es wenigstens Zinsen bringt. Ist eh nicht viel. Aber nicht vergraben und sagen, sollen andere machen. Also nichts tun. Und wir sollen es nicht gezwungen, sondern aus dankbaren Herzen heraus tun. Die letzte Frage vielleicht an uns oder an dich, ist eigentlich das Jesuskind im Stall von Bethlehem der später gekreuzigte und auferstandene Herr, auch Herr in deinem Leben? Er kommt wieder und wird dich fragen, was du gemacht hast mit der Gabe des Lebens, das er dir geschenkt hat. Und er möchte, dass auch du sein Diener möchtest sein. Möchtest du das auch? Dann übergib ihm doch heute dein Leben. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld, auch deines Nichtstuns. Und dann wird er dir eines Tages sagen, wohl, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und das hat sich dann wirklich gelohnt. Nach der Frage, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich. Wollen wir es so machen?